Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Hallihallo. Und wir machen sehr viel Erwachsenenbildung heute, denn wir werden zum Beispiel fragen anlässlich von 25 Jahren Verdi. Ja, seit wann gibt es eigentlich Gewerkschaften in Deutschland und was machen die so? Wir reden über Rassismus. Heute ist der Welttag gegen Rassismus. Und da Teile der Linken ja gerade Gregor Gysi einen Antirassismuskurs empfohlen haben, machen wir schon mal das Teil 1 dieses Seminars hier bei uns bei den Profis. Und gleich in einer halben Stunde geht es um das sozialistische Kuba. Also da war ich schon ein paar Mal und hatte immer den Eindruck, den Leuten geht es da wirklich nicht gut. Es ist absolute Mangelwirtschaft. Die fahren ja die alten Oldtimer aus dem Jahr 1959 nicht aus Spaß, sondern weil sie sich kaum was anderes leisten können. Und wir haben dazu in einer halben Stunde einen Politikwissenschaftler der FU Berlin, der sieht das ganz anders. Also all das, die Themen bei uns heute hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel zu gewinnen, gibt es einen Bildband Weltreise Deutschland, die ganze Vielfalt vor der Haustür. Ja, das ist ein Band, in dem wir die Welt erleben, ohne dabei auch nur eine Landesgrenze zu überschreiten. Wenn Sie das interessiert, erschien im Knut Verlag, dann könnten Sie sich jetzt bewerben als Kandidat, Kandidatin beim Scanner unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Britta.
Guten Morgen.
Hallo. Britta, von wo aus rufst du an?
Aus Berlin-Karlshorst.
Aus dem schönen Karlshorst. Da kriegen wir relativ viele Anrufe. Da gibt es natürlich auch viele Radio 1-Hörer und Hörerinnen. Wohnst du schön da?
Ja, ich wohne schön, sehr schön.
Sag mal, wenn du aus dem Fenster guckst, was gibt's zu sehen?
Oh, einen großen Garten, tatsächlich.
Große Bäume, Apfelbäume oder?
Apfel, Kirsche, Birne, Pfirsich, alles.
Geht bald wieder los, ne?
Mhm.
Machst du jetzt schon was im Garten?
Ja, die Winterreste beseitigen und Tomaten pflanzen säen und sowas.
Ja. Nee, sehr schön. Danke, dass du bei uns bist, Britta. Die erste Frage, da geht's um unser Gehirn. Pass auf, die kommt hier.
Unser Gehirn ist gut im Multitasking. Beim Telefonieren die E-Mails beantworten oder beim Kochen Nachrichten schreiben. Was schwierig klingt, ist für unser Gehirn sehr einfach. Forschende der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg zeigen, dass unser Gehirn gut im Multitasking ist. Um das zu testen, hat das Forscherteam Teilnehmende verschiedene kleine Aufgaben gleichzeitig lösen lassen. Das Ergebnis? Die Teilnehmenden konnten sehr gut parallel Aufgaben bearbeiten, ohne langsamer oder fehleranfälliger zu werden.
Man hört in Karlshorst die Blätter von den Obstbäumen fallen. Die sind ja keine mehr dran.
Sorry, bitte. Ja, also, ja, man möchte das ja immer gerne und ich denke auch immer, auch manchmal klappt das, aber ich denke, das stimmt nicht, weil man ist nicht genauso schnell, wenn man alles parallel macht. Nein. Ja,
und da denkst du vollkommen richtig. Ja, beim Multitasking verarbeitet das Gehirn Aufgaben nicht wirklich parallel. Stattdessen werden sie nämlich sehr schnell hintereinander abgearbeitet. Und bereits die kleinsten Veränderungen bei den Aufgaben haben dafür gesorgt, dass die Teilnehmenden mehr Fehler gemacht haben und länger gebraucht haben zum Lösen der Aufgaben. Wir denken alle, wir sind multitaskingfähig, sind wir ja in gewisser Weise auch. Aber das geht natürlich zu Lasten der Effizienz. Britta, hier kommt Frage Nummer 2.
Waschbären knobeln gerne. Waschbären gelten als neugierig und schlau. Ein Forscherteam der Universität von British Columbia hat nun ihre Fähigkeit zur Problemlösung mit einer Knobelbox getestet. Die durchsichtige Box hatte mehrere Öffnungen und war mit Futter gefüllt. Den Tieren ist es recht schnell gelungen, das Schloss zu knacken, um an das Futter zu kommen. Doch statt aufzuhören, haben die Waschbären weiter geknobelt, um auch die anderen Schlösser zu öffnen. Für das Forscherteam liegt die Erklärung nah. Die Waschbären haben Spaß am Lösen von Rätseln.
Ich könnte jetzt lauter Geschichten zu Waschbären erzählen. Der gestern auf meinem Küchentisch früh lag, als ich in die Küche kam.
Nein.
Ja, tatsächlich. Es ist ein Graus, obwohl gerade eine neue Katzenklappe drin ist, die eigentlich von beiden Seiten nicht ohne Chip bedient werden kann. Ich weiß nicht, wie er diesmal reingekommen ist. Also,
und der schläft dann bei dir in der Küche? Oder?
Nee, der lag einfach auf dem Küchentisch. Und vielleicht hat er sich irgendwie, einen Blumentopf runtergerissen, dann auch ein bisschen geblutet. Also ich dachte, vielleicht hat er sich verletzt und lag deshalb da.
Ja.
Und ja, ein dicker, fetter Waschbär.
Und wie schmeckt so ein Waschbär oder was hast du damit gemacht?
Ich habe dann die Terrassentür aufgemacht und bin rausgegangen und dann ist er zum Glück von alleine abgehauen. Ich wusste nicht, was
die können, glaube ich, bissig sein, ne, oder?
Ah ja.
Ja, Britta, das ist ja gut. Also jetzt hast du mich erstmal überrascht hier mit dieser Geschichte. Wir behaupten, Waschbären knobeln gern. Die haben Spaß am Lösen von Rätseln, wenn es darum geht, Boxen, Öffnungen, Futter.
Ich bin verwirrt. Also der ist ungeheuer kreativ, um hier reinzukommen. Aber ob der Spaß hat, also der will natürlich Futter haben, ne?
Ja, klar.
Ne? Ob das mit Spaß ist?
Ja.
Ich würde sagen, das stimmt.
Ja, du hast auch wieder recht, tatsächlich. Waschbären sind ziemlich schlau, sind gute Problemlöser. Die Forscher sagen, sie können sich dadurch so gut an den urbanen Raum anpassen und finden sogar bei einer Katzenklappe den Eingang, obwohl die mit einem, wie du sagst, Chip gesichert ist, ne?
Ja.
Ja. Und ihre Erkundungslust hilft ihnen natürlich auch mit den veränderten Umweltbedingungen gut zurechtzukommen. Deswegen vermehren die sich ja auch gern, vor allen Dingen in so Einfamilienhaussiedlungen wie in Karlshorst, liebe Britta. Hier kommt schon Frage Nummer 3.
Jugendliche werden nicht von sozialen Medien beeinflusst. Jugendliche orientieren sich ausschließlich an ihren Freunden. Was in den sozialen Medien gepostet wird, spielt für sie keine Rolle. Auch was beliebte Mitschüler machen, ist für die Teenager unwichtig. Das ist das Ergebnis einer Studie an der Universität Florida Atlantic. Laut den Forschenden ist der fehlende Einfluss besonders deutlich, wenn es um das eigene Körperbild geht. Hier hören die Teenager nur auf ihre Freunde. Soziale Medien und andere Klassenkameraden beeinflussen sie gar nicht.
Nein.
Also ich muss auch mal mit der Redaktion ein ernstes Wort reden. Die dritte Frage, liebe Leute, ja, die könnt ihr ja mal ein bisschen schwieriger gestalten. Okay, und jetzt nochmal zurück zu dir, Britta. Nein, warum glaubst du nein?
Ich bin Lehrerin, ich weiß, dass es nicht...
Und du hast schon wieder recht. Ja. Verschiedene Lebensbereiche, sagen die Forscher, werden durch verschiedene Personen beeinflusst. Freunde beeinflussen häufig Gefühle oder auch schulische Leistungen. Ja, soziale Medien oder die beliebten Mitschüler prägen dafür das eigene Körperbild. Ist so, wissen nicht nur Lehrerinnen. Britta, herzlichen Glückwunsch, du hast ein sehr interessantes Buch gewonnen. Da geht's um all die Dinge, die wir in Deutschland machen. Zum Beispiel, wir gehen finnisch saunieren. Ja, wir schauen uns den neuseeländischen Haka-Tanz an beim Rugby-Spiel. Wir singen Karaoke wie die Japaner. Ja, und all diese Dinge machen wir in Deutschland. Deswegen heißt auch dieser Bildband Weltreise Deutschland, die ganze Vielfalt vor der Haustür. Im Kund-Verlag erschienen, 288 Seiten, kosten im Buchhandel knappe 25 Euro. Das wäre jetzt deins, es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Na, aufhören oder noch eine Frage? Was meinst du?
Ich würde gerne noch eine Frage nehmen.
Hier kommt sie.
Ein Komet ist ungewöhnlich alkoholisch. Der interstellare Komet 3I Atlas ist kürzlich durch unser Sonnensystem geflogen. Dabei haben Forschende der US-amerikanischen Astronomiegesellschaft eine überraschende Entdeckung gemacht. Der Komet stößt extrem viel Methanol aus. Einen nicht trinkbaren Alkohol. Das Besondere? Der Alkohol kommt sowohl aus dem Kern als auch aus der nebelartigen Hülle, die den Kometen umgibt.
Mit dieser Frage wird er die Leichtigkeit der Dritten kompensieren.
ja.
Oh.
Ja. Wir können mal den großen Philosophen Udo Lindenberg zitieren, der sagt, und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Ein Komet ist ungewöhnlich alkoholisch.
ich denke ja.
Du denkst ja. Und liebe Britta, auch damit hast du wieder recht. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, dank Udo Lindenberg.
Ja, ne, also dass Kometen alkoholisch sind, das kennt man von anderen Kometen. Also wirklich wahr, ist kein Witz. Aber sind in unserem Sonnensystem sind keine Kometen bekannt, die so alkoholisch sind wie 3i/Atlas. Es scheint, als ob sich der Komet unter deutlich anderen Bedingungen gebildet hat als die meisten anderen Kometen unseres Sonnensystems. Und es gibt sogar Menschen, die glauben, dass dieser Komet gar keiner ist, sondern von anderen, von extraterrestrischen Wesen geschaffen worden ist. Aber das ist natürlich nur eine dumme Verschwörungstheorie. Britta, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Danke fürs Mitspielen. Schönes Wochenende. Hast du noch was Tolles vor heute?
Im Garten.
Im Garten, na, das ist doch gut. Ne? Dann weißt du ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Nein, danke schön.
Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Waren Sie schon mal auf Kuba? Ist schön da, oder? Ich meine, was mich bei meinen Besuchen immer wieder erstaunt, ist, wie unglaublich kreativ, notgedrungen die Menschen in Kuba alle Krisen ihres Landes bislang überstanden haben. Und Kubas Geschichte besteht fast nur aus Krisen. Zurzeit soll es ganz besonders schlimm sein. Noch hält sich die sozialistische Diktatur und das bereits seit der Revolution 1959. Hören wir mal, was der Sozialismus der Insel gebracht hat. Dr. Bert Hoffmann kann uns das erzählen. Der Kuba Forscher ist Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin und derzeit unterwegs in Lateinamerika. Herr Hoffmann, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn man früher Kuba bereist hat, dann hat einem ungefähr jeder dritte Kubaner beim Rum erzählt, er habe persönlich mit Fidel Castro und Che Guevara in der Sierra Madre gekämpft gegen Diktator Batista. Dabei waren das doch gar nicht so viele Revolutionäre. Wer war denn eigentlich dieser Batista? War das ein richtig fieser Möb?
Herr Batista war natürlich ein Diktator, weil er die Wahlen, die er verloren hätte, dann kurzerhand abgesagt hat. Dagegen ist dann Fidel Castro, der in den Wahlen ja angetreten wäre als Senator, letztlich ins Exil gegangen und dann auch in den bewaffneten Widerstand, der zur Revolution geführt hat. Aber das ist tatsächlich lange, lange, lange her. Und es sind inzwischen ganze Generationen aufgewachsen, für die Fidel Castro nur noch eine Erinnerung der Eltern ist, eine Schullektüre bzw. Vergangenheit.
Wir wollen mal über diese Geschichte reden, über diese Transformationsgeschichte Kubas. 1959, Revolution. Der Diktator wird vertrieben. Castro baut Staat und Wirtschaft um im Sinne des Marxismus-Leninismus. Die Gesellschaft muss sich anpassen. War das eigentlich für alle Kubaner ein Schock oder nur für die Reichen?
Für die allermeisten Kubaner war das ein euphorisch gefeiertes Ereignis. Das muss man schon historisch so einordnen. Enteignet wurden am Anfang nur die US-Firmen, erst mit der Zeit dann die Großgrundbesitzer und auch die großen Unternehmen und dann erst 10 Jahre später tatsächlich auch kleine Geschäfte. Natürlich auf Basis der Angliederung an die Sowjetunion im Rahmen des Kalten Kriegs. Die Sowjetunion hat Kuba sehr stark unterstützt, aber das war durchaus eine über lange Jahre sehr populäre Regierung.
Dann mit der Perestroika 1990, die Sowjetunion zerfällt. Kuba stürzt in eine tiefe Wirtschaftskrise. Warum konnte Russland nicht stattdessen die frühere Rolle der Sowjetunion übernehmen als Sponsor Kubas?
Russland war ja 1989, 90, 91 selber auf dem Tiefpunkt seiner Krise. Kuba war im Prinzip nach 89 auf sich allein gestellt. 85% des Außenhandels hatten sich vorher mit den Staaten Osteuropas und Sowjetunion abgewickelt. Das war ein massiver Verlust an Einkommen, an Lebensqualität, an Lebensstandard auf der Insel, der zu einer wirklich sehr, sehr harten sozialen Krise auch geführt hat, bis dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eine gewisse Stabilisierung erreicht worden ist durch Öffnung zum internationalen Tourismus, durch Öffnung für Joint Ventures, durch das Zulassen des US-Dollars und dann Ende der 90er Jahre halt auch oder Anfang der 2000er vor allem dadurch, dass mit Hugo Chavez in Venezuela ein neuer Verbündeter wuchs in einem sehr ölreichen Land, der Kuba wieder mit Öl zu sehr, sehr günstigen Bedingungen versorgt hat. Und damit konnte Kuba im Prinzip einen halbwegs stabilen Modus vivendi finden. Jetzt die aktuelle Verschärfung, dass die USA Venezuela militärisch ja angegriffen haben am 3. Januar, den Präsidenten entführt haben und damit ist Kuba von seinem Hauptöllieferanten abgeschnitten und auch alle weiteren Öllieferungen von anderen Staaten aus Mexiko, aus Russland, was Kuba auf dem freien Markt gekauft hat, ist von den USA blockiert worden. Seit dem Anfang Januar ist Kuba jetzt ohne neue Öllieferungen.
Dass die Kubaner noch den 70. Jahrestag der Revolution feiern kann, 2029, was glauben Sie?
Ach, feiern ist jetzt ein weiter Begriff. Es ist unklar, wie es weitergeht. Die Krise ist tatsächlich in einer enormen Zuspitzung. Wie gesagt, seit 200 Monaten kein Öl ins Land gekommen. Damit steuert das Land wirklich auf eine humanitäre Katastrophe zu. Trump verkauft das alles als Failed State von Kuba. Und Kuba hat ja auch tatsächlich riesen eigene Probleme. Aber 2,5 Monate ohne jegliche Ölzufuhr, da würde auch die Schweiz in den Notstand gehen. Das heißt, wir haben eine Situation, die so nicht lange andauern kann. Da muss eine Lösung gefunden werden oder wir haben tatsächlich eine humanitäre Katastrophe auf der Insel.
Zur Transformationsgeschichte Kubas. Dr. Bert Hoffmann, der Kuba-Forscher, ist Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Herr Hoffmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, Ihnen vielen Dank.
Radio 1. Die Profis.
Vielleicht haben Sie das ja mitgekriegt, diese Geschichte. Ausgerechnet Gregor Gysi, ja, der linken Ikone, wird von Teilen der eigenen Linkspartei Rassismus vorgeworfen. Die Kritiker empfehlen Gysi dringend mal eine Antirassismus-Schulung zu machen. Und da lassen wir uns natürlich nicht zweimal bitten bei den Profis, ja, und fragen heute am Internationalen Tag gegen Rassismus die Rassismusforscherin Dr. Lisa Janotta. Sie ist Professorin für Sozialpädagogik an der Uni Osnabrück, Frau Janotta. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Geschichte, Gysi ist gefragt worden, wie groß sind die anti-israelischen oder antisemitischen Strömungen in der Linken? Und dann sagt Gysi wörtlich, es ist jetzt deshalb viel gefährlicher geworden, weil viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit spezifischem Migrationshintergrund, in unsere Partei gekommen sind, was ich eigentlich sehr begrüße. Aber sie bringen eben Sichten auf Israel mit, die zum Teil falsch sind. Zitat Ende. Kann man sagen, das ist eine rassistische Aussage?
Man kann durchaus sagen, es hat eine rassistische Qualität, weil Rassismus verstehe ich als eine soziale Ordnung, in der man immer wieder sich vorstellt, dass sozusagen das Problematische, das Aggressive, das, was wir nicht haben wollen, also sozusagen wir als eine Linke, als eine Partei, dass es irgendwo bei anderen liegt und Rassismus ist sozusagen das ist so eine Form, sich von dem, was als problematisch gilt, abzugrenzen und hier geht es ganz klar um das Problem Antisemitismus, wo man sagt, okay, anstatt dass wir uns damit auseinandersetzen, also wir, die Linke, schreiben wir das einfach anderen Menschen zu und können uns damit auch der Aufgabe entledigen, uns mit dieser Verantwortung auseinanderzusetzen. Genau, dass es eben auch bei uns Antisemitismus gibt.
Nun hat ja die Linke ihre Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres verdoppelt, von 60.000 auf 120.000. Und alle vermuten, darunter sind viele, die durch den Gaza-Krieg erst richtig politisiert worden sind. Mhm. Wenn Gregor Gysi nun als Altvorderer der Linken den Eindruck hat, unter den Neumitgliedern sind viele, die vielleicht aus arabisch-palästinensischen Familien kommen und ein anderes Israel-Bild mitbringen, sollte er das besser für sich behalten? Ist das bereits rassistisch?
Gregor Gysi ist damit ja sozusagen nicht allein, sondern geht sozusagen in einen allgemeingesellschaftlichen Diskurs rein, wo wir sozusagen antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus sozusagen immer wieder sehen, dass es gegeneinander ausgespielt wird. Also wir haben sozusagen in Deutschland eine Geschichte, die stark antisemitisch ist und wir es gibt immer wieder Situationen, wo im öffentlichen Raum, also auch von anderen PolitikerInnen, anderen Parteien, genau dieses Narrativ verfolgt wird. Und das ist eine Art und Weise, dass Deutschland sich, also sagen Deutsche mit einer deutschen Tätergeschichte sich eben nicht mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, sondern sich eben auch der Verantwortung entziehen, indem sie es woanders hin projizieren, das Problem. Also da ist Gregor Gysi nicht alleine. Es ist eher sozusagen ein allgemeines deutsches Problem.
Ein letztes Beispiel, schauen wir nochmal auf die Linkspartei in Niedersachsen. Sie haben das mitgekriegt, die Linkspartei in Niedersachsen hat gerade beschlossen, den, Zitat, heute real existierenden Zionismus offiziell abzulehnen. Zionismus, das ist die Idee eines jüdischen Nationalstaates, in dem Juden sicher leben können. Und da sagen jetzt viele, wer den Zionismus pauschal ablehnt, lehnt einen jüdischen Staat ab. Anders könne man das nicht interpretieren. Nun sind ja ohnehin viele Linke organisiert in der vom Bundestag für antisemitisch erklärten BDS-Bewegung. Übersetzt heißt das, kauft nicht beim Juden. Ist auch das Rassismus?
Rassismus ist sozusagen eine soziale Ordnung, in der Menschen der Ressourcen beraubt werden, die sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. In der BDS-Debatte sozusagen gibt es ja wirklich verschiedene Positionen. Ich bin keine Antisemitismus-Forscherin, deswegen kann ich da jetzt sozusagen nicht die einzelnen Positionen direkt verorten. Allerdings muss man immer sozusagen fragen, geht es hierbei darum, jüdisches Leben im Gesamten abzulehnen oder geht es darum, eine politische Position zu staatlichen Organisationen zu machen? Und hier wäre sozusagen der wichtige Unterschied zu treffen.
Zu machen. Ja. Nun gibt es ja leider noch keine App, die man fragen kann, wo beginnt Rassismus, welche Aussagen über andere Gruppen sind problematisch, welche darf ich überhaupt noch treffen, ohne unter Rassismusverdacht zu geraten? Was raten Sie, wie sollten Menschen mit dieser Unsicherheit umgehen?
Interessant ist es, glaube ich, immer wieder nicht nur sich intellektuell mit der Frage auseinanderzusetzen, sondern auch mit den eigenen Gefühlen, die man in einer bestimmten Situation hat. Also Rassismus geht immer mit einer Aggression einher, dass ich versuche, sozusagen, ja, mich eines Problems zu entledigen und es auf eine andere Person, eine andere Gruppe zu projizieren. Also wenn ich grundsätzlich zum Beispiel mit der Fantasie lebe, wenn in Deutschland weniger von der Gruppe X leben, dann ist es hier absolut sicher. Dann gibt es hier keine Probleme mehr auf dem Wohnungsmarkt. Dann und so weiter und so fort. Immer wenn solche Fantasien damit verbunden sind mit Aussagen, dann, also sozusagen, wenn eine Gruppe nicht mehr in meiner Nähe ist, dann sind alle Probleme behoben. Dann haben wir es mit einer rassistischen Ordnung zu tun, weil sozusagen es dann eine Projektion gibt, die sozusagen mit so einer Fantasie von einer Lösung von Problemen einhergeht. Also das wäre so, glaube ich, so ein ganz guter Marker. Was hat man eigentlich für eine Fantasie, wenn ja eine Person nicht mehr da ist, eine Gruppe nicht mehr da ist, dann zum Beispiel haben wir keinen Antisemitismus mehr in Deutschland. Genau, das ist, glaube ich, so eine gute Richtschnur, sich mal zu fragen, warum sage ich das eigentlich? Warum brauche ich das? Warum bestehe ich darauf, dieses und jenes zu sagen? Was habe ich eigentlich selber für ein Problem damit?
Am Internationalen Tag gegen Rassismus, der ist heute, haben wir gesprochen mit der Rassismusforscherin Dr. Lisa Janotta. Sie ist Professorin für Sozialpädagogik an der Uni Osnabrück. Frau Janotta, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke, schönen Tag noch.
Radio 1, die Profis.
Wenn man Klimaforscher fragt, was können wir tun gegen die Klimakrise, dann hört man oft Bäume pflanzen. Ja, ist Ihnen bestimmt auch schon begegnet, wenn Sie Flugreisen buchen oder Ähnliches, dass man Sie bittet, ein wenig mehr zu bezahlen, um Ihren CO2-Ausstoß zu kompensieren, dadurch, dass irgendjemand irgendwo auf der Welt Bäume pflanzt. Aber einfach irgendwo irgendwelche Bäume pflanzen, das rettet das Klima auch nicht, sagt eine neue Studie der ETH Zürich. Es kommt nämlich ganz drauf an, wo die Bäume gepflanzt werden. Studienautorin ist die Klimaforscherin und Doktorandin Nora Fahrenbach. Frau Fahrenbach, guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie bei uns sind. Bäume sind toll, glaube jeder liebt Bäume, aber wie war das nochmal? Warum sind Bäume gute Klimaschützer?
Ja, also es ist so, dass inzwischen fast alle Länder eigentlich Netto-Null-Ziele verfolgen und das bedeutet natürlich, dass wir zum einen massiv Emissionen einsparen müssen, zum anderen aber auch Wege finden müssen, das restliche CO2 aus der Luft zu bekommen. Und da setzen wir weltweit große Hoffnung auf die Aufforstung. Und das ist vor allem deswegen der Fall, weil Wälder CO2 aus der Luft aufnehmen und dadurch das Klima kühlen. Und das hat natürlich Vorteile im Kampf gegen den Klimawandel.
Können denn mehr Bäume den Klimawandel aufhalten?
Nein, das sollte man auf jeden Fall nicht so sehen. Bäume sind ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Und wenn wir strategisch klug aufforsten, kann es auch wirklich helfen. Also es kann eine Verkühlung um ein Viertel Grad erzeugen. Aber Aufforstung wird immer nur einen wertvollen Beitrag leisten und kann niemals den Klimawandel ganz stoppen. Wir können uns aus dieser Klimakrise nicht wirklich herauspflanzen. Es kann wirklich helfen, die globalen Temperaturen zu reduzieren, aber wir brauchen immer eine schnelle Senkung von fossilen Emissionen.
Sie haben in einem Erdsystemmodell am Computer drei Aufforstungsszenarien miteinander verglichen und sich gefragt, welcher Standort weltweit ist denn am ehesten geeignet, einen globalen Abkühlungseffekt zu erzeugen, dadurch, dass man viele Bäume pflanzt. Warum ist es nicht egal, wo Bäume gepflanzt werden?
Ja, also in der Wissenschaft ist es bisher sehr umstritten, wie viel Land wirklich global tatsächlich für die Aufforstung zur Verfügung steht. Und damit wir dann die Politik fundierte Empfehlungen geben können, müssen wir wirklich die klimatischen Vorteile, aber auch Risiken verschiedener Aufforstungsszenarien verstehen. Und da müssen wir auch berücksichtigen, dass Bäume eben nicht nur diesen CO2-Effekt haben, den ich davor erwähnt habe, sondern auch rein physikalische Effekte aufs Klima. Das ist zum einen durch ihre Farbe, ein dunkler Wald schluckt viel mehr Sonnenlicht als eine helle reflektierende Schneefläche. Und das führt dann zur Erwärmung. Das ist ähnlich, wenn wir ein schwarzes T-Shirt anhaben im Sommer. Man heizt sich daran viel mehr auf als in einem weißen. Zweitens geben Bäume aber auch Wasser ab. Das verdunstet. Und genau wie das Schwitzen beim Menschen sorgt diese Verdunstung dann für eine direkte Abkühlung der Umgebung. Und ob dann ein Wald wirklich am Ende kühlt oder nicht, hängt dann von dieser Balance, von diesem CO2-basierten Effekt und den physikalischen Effekten ab.
Und rausgekommen ist dann bei Ihrer Untersuchung, das größte Potenzial für einen kühlenden Effekt auf das Weltklima haben neue Wälder in den Tropen. Wie stark unterscheidet sich denn dieser Effekt von Wäldern in unseren Breiten? Sind das Nachkommazahlen oder ist das statistisch wirklich relevant?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also es ist so, dass es wirklich statistisch relevant ist. Es ist nämlich so, dass aus einer Klimaperspektive die Aufforstung in den Tropen viel mehr Sinn macht. Und das sind keine Nachkommazahlen, sondern in den Tropen führt Aufforstung wirklich konsequent zur Kühlung aufgrund der CO2-Aufnahme und hoher Verdunstung. Also zum Beispiel im Amazonas in Südafrika. In hohen Breiten hingegen ist es sogar so, dass aufgrund des hohen Wärmeeffekts durch die dunkle Oberfläche dass ein Teil oder sogar den gesamten Kühleffekt durch die CO2-Aufnahme zunichte machen kann. Und das kann dann sogar zusätzlich zur Erwärmung führen. Also wir sprechen hier nicht von Nachkommastellen, sondern wirklich von einem Kühlung- oder einem Wärmungseffekt.
Aber was heißt das im Umkehrschluss, dass wir in Berlin und Brandenburg keine neuen Wälder bräuchten, zumindest nicht für den Klimaschutz, weil das könnte auch kontraproduktiv sein?
Ich würde das, also was wir uns eher angeschaut haben, sind globale Aufforstungsszenarien. Das bedeutet eher, wenn wir wirklich versuchen, global unsere Klimakrise zu bekämpfen, dann sollten wir uns wirklich auf die Tropen fokussieren. Das bedeutet aber nicht, dass der Norden nichts machen sollte, sondern im Gegenteil, wir können zum Beispiel uns darauf fokussieren, wirklich die Moore zu stützen und renaturieren, was einen großen Klimaeffekt hat. Wir können auch lokal Bäume pflanzen, die lokal zur Kühlung führen, aber wir sollten auf keinen Fall große Aufforstungsprojekte in den nördlichen Breiten fokussieren.
Sagt die Doktorandin der ETH Zürich, die Klimaforscherin Nora Fahrenbach. Frau Fahrenbach, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Radio 1. Die Profis.
Es gibt eine Menge Vorurteile, ja, über die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Und mit einem davon wollen wir jetzt mal aufräumen, nämlich, dass es vor allem die Männer sind, die singen in der Vogelwelt. Okay, statistisch gesehen mag das stimmen, aber jetzt wurde eine Ausnahme entdeckt auf den Galapagos-Inseln. Und ob das die berühmte Ausnahme ist, die die Regel bestätigt, das kann uns die Zoologin Dr. Sonja Kleindorfer verraten. Die Professorin für Verhaltens- und Kognitionsbiologie leitet die berühmte Konrad-Lorenz-Forschungsstelle an der Uni Wien. Frau Kleindorfer, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Gehören Sie also noch zu der raren Spezies von Wissenschaftlerinnen, die selbst Abenteuer erleben dürfen in fernen Urwäldern auf abgelegenen Inseln wie Galapagos?
Würde ich sagen, ja, denn in einer halben Stunde breche ich zum Vulkankrater auf. Also ich kann sagen, ja, das wird da so eine Panoramasicht mit vielen tausenden Vögeln geben. Und es gibt noch viele Entdeckungen zu machen und das ist immer wieder das Überraschende.
Beneidenswert. Wie kommt das denn eigentlich, also ist jetzt so eine Proseminarfrage, dass zumindest auf der Nordhalbkugel Vogelmännchen häufiger singen als Weibchen?
Ja, das ist so diese Geschichte, die uns erzählt worden ist. Männchen singen, um ein Weibchen anzulocken und Weibchen sollten ganz still und unauffallend sein. Und da stellt sich heraus, bei 1300 Arten, die bis jetzt untersucht worden sind, dass bei 60% die Weibchen genauso viel singen wie die Männchen. Aber es ist völlig unerforscht. Es ist für mich als Forscherin einfach unvorstellbar, dass wir mehr als die Hälfte der singenden Arten sozusagen nur eine Geschichte erzählen, und zwar, dass Männchen singen und Weibchen ganz still sind. Und das ist absolut nicht der Fall.
Also ein Gender Gap in der Vogelwelt. Nun konnten Sie auf den Galapagos-Inseln den Gesang eines Weibchens hören, dessen Funktion zunächst unklar war. Wie geht man da vor, um sowas rauszufinden? Also was haben Sie gemacht, um rauszufinden, was uns das Goldwaldsänger-Weibchen mit ihren Rufen sagen möchte?
Also zuerst beginnt man einfach, diese Vogelart zu beobachten. Und das haben wir vor ein paar Jahren getan. Ich arbeite seit 25 Jahren auf den Galapagos, bin aber eigentlich Darwins Finkforscherin. Und vor ein paar Jahren haben wir angefangen, also auch die Gelbwaldsänger anzuschauen. Und mein Doktorand Alper Jellemlis hat so ganz aufgeregt erzählt, ja, die Weibchen singen. Und das war völlig neu, denn über Jahrzehnte sind ja Forscher hier auf den Galapagos-Inseln und keinem ist das aufgefallen. Das ist, also man muss sich einfach mit einer Art manchmal auseinandersetzen, die Zeit nehmen, zuzuhören, zuzuschauen und dann den Mut haben zu sagen, hey, da läuft was ab, was eigentlich seltsam ist, weil eigentlich sollten Weibchen nicht singen, so die alte Geschichte.
Mhm. Und Sie hatten
also
Sie
einfach hatten, Tiere zuschauen.
Sie hatten ja dann noch zwei gängige Hypothesen, die Sie überprüfen wollten. Mhm. Ne? Welche waren das?
Ja, zum einen, ob aggressives Falten mit Gesang korreliert, also ob die Weibchen ihr Revier verteidigen gegenüber anderen oder ob es zur Paarbildung dient. Und was wir überraschenderweise entdeckt haben, ist, bei Weibchen, und sie sind extrem aggressiv, wir machen sehr viele experimentelle Tests, unter anderem, wenn wir die Weibchen fangen, dann machen wir einen sogenannten Spiegeltest. Sie kriegen also Farbringe an den Beinen und während wir es dann 5 Minuten halten, gebe ich sie in einem kleinen Zelt hinein. Sie kriegen einen Spiegel. Wenn sie diesen Spiegelbild angreifen, kriegen sie hohe Aggressivitätswerte. Mhm. Und wenn sie ihr Revier verteidigen, sind sie auch aggressiv. Gut, dann nehmen wir den Gesang auf. Und erstaunlicherweise bei Weibchen war das aggressive Verhalten nicht mit dem Gesangverhalten korreliert, aber bei Männchen sehr wohl. Aggressive Männchen singen sehr viel, aber bei den Weibchen ist es absolut entkoppelt. Und gerade gestern habe ich gesehen, wie zwei Weibchen sich total verprügelt haben, also Krallen in Krallen am Boden zerfetzt. Es ist ja nicht so, dass die Weibchen nicht aggressiv sind, nur das hat nichts mit ihrem Singverhalten zu tun. Und das ist extrem spannend, denn Weibchen singen auch zu ihren Embryos, also sie bringen ihnen Gesänge bei im Ei schon. Also die Weibchen, das ist so ein Ursprungszustand, dass die Weibchen singen. Aber es ist entkoppelt von aggressives Verhalten.
Mhm. Und falls da draußen jetzt irgendjemand denkt, also das sind jetzt so Monstervögel, so Raptorenmäßig, das sind kleine, sehr hübsche, sehr gelbe Vögel, ne, so 10 bis 18 Zentimeter groß.
Genau.
Ne, so was sind das, Sperlingsvögel im Grunde genommen. Was sagen Sie denn nun nach Ihrer Untersuchung? Konnten Sie den Grund für diesen weiblichen Gesang entschlüsseln? Warum die singen und was sie damit sagen wollen?
Nein, aber zum Glück sind wir also jetzt auf der Spur sozusagen. Jetzt fangen wir an, Fragen zu stellen. Und zwar, wir müssen bei Weibchen andere Fragen stellen als bei den Männchen scheinbar. Also die alte Geschichte, Männchen singen, Weibchen anzulocken und Weibchen sind still und unauffallend, passt einfach nicht so. Das entspricht absolut der Realität nicht. Mhm. Ich glaube, Weibchen singen unter anderem, um die Paarbindung zu stärken. Denn beim Goldwaldsänger ist es ja auch das Weibchen, das das Nest baut. Und sie legt die Eier. Es ist also extrem energetische, aufwendige Aktivitäten. Und sie signalisiert, glaube ich, durch ihr Singverhalten mit dem Männchen zu anderen Paare, wir haben eine gut funktionierende Paarbindung. Denn zu zweit verteidigt man besser als alleine.
Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank im Namen der Profis auf Radio 1 an die Zoologin Dr. Sonja Kleindorfer. Ich glaube, Sie sind die Erste, die mir gesagt hat, nach unserem Interview gehe ich auf einen Vulkan. Ne?
Wunderbar.
Sie ist Professorin für Verhaltens- und Kognitionsbiologie und Leiterin der berühmten Konrad-Lorenz-Forschungsstelle an der Uni Wien. Frau Kleindorfer, danke, dass Sie bei uns waren und schönes Wochenende.
Ebenfalls, Dankeschön. Wiederhören.
Radio 1. Die Profis.
Was Gewerkschaften leisten, das dürfte den meisten von uns gar nicht so richtig bewusst sein. Ja, wir kassieren unseren Lohn, unsere Honorare, sie bekommen vielleicht regelmäßig Gehaltserhöhungen, Krankengeld, Urlaubsgeld, wir genießen Arbeitnehmerrechte, Kündigungsschutz und so weiter. Aber dass die Arbeitgeber uns das alles nicht unbedingt freiwillig ermöglichen, daran denken die wenigsten. Gewerkschaften fallen uns dann auf, wenn sie uns nerven. Mit Warnstreiks, etwa bei Bussen und Bahnen oder im Flugverkehr. Vorgestern hat die Gewerkschaft Verdi ihren 25. Geburtstag gefeiert. Deshalb reden wir mal über Gewerkschaften und ihre Bedeutung heute mit dem Wirtschaftssoziologen Prof. Dr. Klaus Dörre von der Uni Jena. Herr Dörre, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Verdi, vor 25 Jahren entstanden aus dem Zusammenschluss von 5 Einzelgewerkschaften. Aber Gewerkschaftsarbeit insgesamt ist natürlich viel älter. Seit wann gibt es denn in Deutschland Gewerkschaften?
Ja, da müssen wir bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Gewerkschaften entstehen eigentlich zunächst mal aus dem Zunftwesen, aus dem feudalen Zunftwesen, das Arbeitsbedingungen geregelt hat, aber über Berufe, also ständisch geregelt hat. Und dann haben sie eine lange Zeit, bis sie, sagen wir mal so, ab 1890 bis 1933 dann zu Massenorganisationen werden und Organisationsmacht von Lohnabhängigen verkörpern. In Deutschland ist interessant, dass das ein Prozess war, der eng verbunden war mit der Entstehung von Arbeiterparteien, der Sozialdemokratie, damals eine explizit sozialistische Partei. Und oft ging der Impuls gewissermaßen von der Partei aus. Und dann hat man Gewerkschaften gegründet, übrigens zunächst mal in kleinen Betrieben und dann später erst in Großbetrieben. Das ist so der historische Prozess, der mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten dann abrupt unterbrochen wurde.
Wie haben denn die Gewerkschaften in der Vergangenheit, das, was für uns heute selbstverständlich ist, also unsere modernen Arbeitsbedingungen und Rechte, wie haben die Gewerkschaften das geprägt?
Ja, dazu waren harte Arbeitskämpfe nötig, kann man sagen. Also man kann eigentlich die Funktion von Gewerkschaften damit beschreiben, dass man sagt, einzelne Lohnabhängige, Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, können eigentlich gegenüber den Arbeitgebern wenig erreichen. Das geht eigentlich nur, wenn sie sich zusammenschließen und wenn es die Möglichkeit gibt, Arbeitsbedingungen kollektiv zu regeln. Etwa der 8-Stunden-Tag, das ist etwas, was die Gewerkschaften durchgesetzt haben. Oder wenn wir mal denken an den großen Streik in Westdeutschland, den letzten wirklich großen Streik um die 35-Stunden-Woche, da war massive Arbeitskämpfe nötig, um in diesem Falle die Wochenarbeitszeit zu regeln.
Zurück nochmal zu Verdi, 25 Jahre. Welche Bedeutung hatte denn der Zusammenschluss von 5 Einzelgewerkschaften zu einer großen im Jahr 2001?
Ja, entstanden ist eine, wie man in der Fachsprache sagt, große Konglomeratgewerkschaft, die unterschiedlichste Branchen regelt, mit dem Effekt, dass innergewerkschaftliche Konkurrenzen überwunden wurden. Zum Beispiel ist die Deutsche Angestelltengewerkschaft Verdi beigetreten. Das war eigentlich eine Konkurrenzorganisation zum DGB. Und es ist etwas gelungen, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir haben ja inzwischen, wenn man auf die Erwerbstätigen schaut, eine große Mehrheit von Menschen, die im Dienstleistungssektor arbeiten und die sozusagen auch gegenüber der Politik nach außen offensiv zu vertreten, das ist eine Leistung, die eigentlich nur möglich war durch diesen Zusammenschluss, der natürlich auch Nachteile hatte. Also kleine Gewerkschaften wie die Postgewerkschaft, da gab es eine starke Identität, einen starken Bezug der Mitglieder, es gab hohe Fachlichkeit und das ist nicht gelungen, das alles in die sogenannte Matrix-Organisation von Verdi zu überführen.
Was würden Sie sagen, zeichnet die Gewerkschaftsarbeit heute aus? Vor welchen Herausforderungen stehen die in Deutschland?
Ungeheure Herausforderungen. Ich glaube, die wichtigste ist, dass auch in Teilen der Wirtschafts- und Politikeliten inzwischen diese Erkenntnis, dass sozialer Friede eine wirtschaftliche Produktivkraft ist, der verschwindet zunehmend. Vor allen Dingen in der Industrie, aber wir sehen das auch in den heftigen Arbeitskämpfen, die gegenüber dem Staat geführt werden müssen, um Forderungen durchzusetzen. Also man kann es so sagen, Gewerkschaften müssen frecher werden und müssen häufig in den Konflikt gehen, um überhaupt gesehen zu werden. Und es ist keineswegs gesichert, dass selbst mit großen Mobilisierungen, Streiks, Arbeitskämpfen, Forderungen tatsächlich durchgesetzt werden. Allerdings hat Verdi gezeigt in den Jahren 2023, 2024 über die Arbeitskämpfe, dass man über diese Sichtbarkeit, die dann entsteht, durchaus Mitglieder gewinnen kann. Verdi hat in dieser Zeit 60.000 neue Mitglieder gewonnen, mehr als 60.000. Das kann zum Teil den demografischen Wandel nicht auffangen, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt sozusagen rausaltern aus der Gewerkschaft. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt.
Die Bedeutung der Gewerkschaften anlässlich des 25. Geburtstags von Verdi haben wir darüber gesprochen mit dem Wirtschaftssoziologen Professor Dr. Klaus Dörre von der Uni Jena. Herr Dörre, war mir wie immer ein Vergnügen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke auch.
Radio 1. Die Profis. Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Es gab Dinosaurier mit Hufen. Pferd, Zebra und Entenschnabel-Dinosaurier. Diese Tiere haben eins gemeinsam: ihre Hufe. Das zeigen erstmals Dinosaurier-Mumien aus den USA. Die Dinos hatten an den Hinterbeinen an drei Zehen keilförmige Hufe und auch die Vorderfüße waren behuft. Das ist einmalig unter Reptilien. Der Entenschnabel-Dinosaurier konnte auf allen vier Füßen, aber auch nur auf den Hinterbeinen laufen.